English Radio External Service.
2. Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Polnische Kampfjets fangen den dritten Tag in Folge russische Militärflugzeuge über der Ostsee ab. Präsident Nawrocki stoppt das Gesetz zur rechtlichen Absicherung informeller Partnerschaften und hat sich PiS-Chef Kaczyński selbst in eine Sackgasse manövriert? Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, vor 100 Jahren nahm die Germanistik an der Katholischen Universität Lublin ihren Anfang. Wie es dem Fach heute geht, zwischen Wirtschaft, Berufsaussichten und künstlicher Intelligenz, darüber sprechen wir mit Literaturwissenschaftlerin Professor Anna Rutka. Wir wünschen Ihnen eine interessante Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polnische Jets fangen erneut russische Militärflugzeuge ab und Präsident Karol Nawrocki stoppt das Gesetz zur rechtlichen Absicherung informeller Partnerschaften. Polnische Kampfjets haben über der Ostsee zwei russische Su-30 Kampfflugzeuge und anschließend ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 abgefangen. Es war bereits der dritte Tag in Folge mit einem solchen Einsatz. Das teilte Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz mit. Die Il-20 befand sich rund 30 Kilometer nördlich der polnischen Küste auf Höhe von Jastrzębia Góra. Später übernahmen schwedische Kampfjets die Begleitung. Nach Angaben des Ministers wurde der polnische Luftraum nicht verletzt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Jewgeni Chmara zum kommissarischen Verteidigungsminister ernannt. Zelensky will dem Parlament auch dessen reguläre Ernennung vorschlagen. Chmara leitete seit Januar den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU. Die Ablösung seines Vorgängers Mikhailo Fedorow bleibt umstritten. Mehrere hundert Menschen protestierten in Kiew gegen die Entscheidung. Fedorow erklärte seinen Abgang mit einem Konflikt mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Oleksandr Sirski. Litauens neuer Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius hat mit Polens Regierungschef Donald Tusk über die europäische Sicherheit und die Unterstützung der Ukraine gesprochen. Nach Angaben der litauischen Staatskanzlei soll die Region ein verlässliches Hinterland für die Ukraine bleiben. Beide Regierungschefs betonten die Bedeutung einer stärkeren NATO-Ostflanke, des Schutzes kritischer Infrastruktur und der EU-Außengrenzen. Thema war auch die Bahnverbindung Rail Baltica, die Transport, wirtschaftliche Entwicklung und militärische Mobilität stärken soll. Präsident Karol Nawrocki hat sein Veto gegen das Gesetz zur Absicherung informeller Beziehungen eingelegt. Der Entwurf hätte Verträge über gemeinsames Zusammenleben ermöglicht und unter anderem Vermögens-, Wohn- und Gesundheitsfragen geregelt. Nawrocki verwies auf den besonderen verfassungsrechtlichen Schutz der Ehe. Die Regierung kritisierte seine Entscheidung deutlich. Premierminister Donald Tusk betonte, dies sei ein Ausdruck der Verachtung gegenüber den Menschen und ihrem Recht auf Glück. Die Gleichstellungsbeauftragte Katarzyna Kotula erklärte indes, Nawrocki habe sich 2 Millionen Polinnen und Polen, die in informellen Beziehungen leben, abgewandt. Kotula betonte, der nun gestoppte Entwurf sei bereits ein Kompromiss gewesen. Der Präsident werde diese Veränderungen nicht aufhalten, nur verzögern können. So Kotula. Und Wissenschaftler der Technischen Universität Warschau und der NASA haben berechnet, wo auf dem Mars ein Baum wachsen könnte. Als Modell diente die besonders kälteresistente sibirische Zirbelkiefer. Die Mindesttemperatur dürfte demnach nicht unter minus 6 Grad fallen. Als günstigster Standort gilt der Hellas-Krater auf der Südhalbkugel. Dort ist der atmosphärische Druck höher als in den umliegenden Gebieten. Die Forscher betonen, es handle sich um eine konzeptionelle Studie. Vor einer Veränderung des Planeten müsse geprüft werden, ob dort ursprüngliche Lebensformen existieren. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. PiS-Chef Kaczyński hat sich in der Ukraine-Frage selbst ausgedribbelt, schreibt die Rzeczpospolita. Ist das Führungschaos in Kiew gefährlicher als Putins Armee? Und Forsal rechnet vor, was mit Polens Bevölkerung geschehen würde, wenn die Rechte jede Zuwanderung blockiert. Mehr dazu nun in der Presseschau. Die konservativ-liberale Rzeczpospolita widmet sich der Zwickmühle, in die sich PiS-Chef Jarosław Kaczyński nach Ansicht von Chefredakteur Michał Szulczyński selbst manövriert habe. Kaczyński habe sich, so der Publizist, im Wettlauf mit der Konfederacja derart auf antieuropäische Rhetorik eingelassen, dass er sich eine Wählerschaft herangezogen habe, die die bisherige pro-ukrainische Linie seiner eigenen Partei ablehne. Wie der Autor erinnert, habe der Kandidat der PiS für den Ministerpräsidentenposten, Przemysław Czarnek, am Montagabend im Sender TV Republika im Zusammenhang mit der UPA und der ukrainischen Geschichtspolitik von einem keimenden Narzissmus und einer antimenschlichen Politik jenseits des Dniepr gesprochen. Solange sich Kiew davon nicht lossage, solle Polen in der EU alles daran setzen, nicht nur die polnische, sondern auch die europäische Hilfe zu stoppen, die es den Ukrainern erlaube, Waffen zu kaufen. Kaczyński habe zunächst auf der Plattform X reagiert und betont, für die PiS sei die Unterstützung der Ukraine von Anfang an Staatsraison gewesen, um Russland von den polnischen Grenzen fernzuhalten. Doch dann, so der Autor, habe der Parteichef offenbar einen Blick in die Umfragen geworfen. Einer aktuellen Ibris-Erhebung für die Rzeczpospolita zufolge hielten es 52% der Polen für nötig, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen, während 45% dagegen seien. Unter den Oppositionswählern von Konfederacja und PiS aber lehnten 65% eine solche Hilfe ab. Bei den Rechtswählern seien es 62%, bei den gläubigen und regelmäßig praktizierenden Katholiken 57%, was, so Kaczyński, ein Alarmsignal für die Kirche sein sollte. Damit sitze Kaczyński in der Falle, nicht er, sondern der mit seiner schädlichen Aussage vorgeprescht Czarnek treffe den Nerv der eigenen Anhänger. Bestrafe er Czarnek, stelle Kaczyński sich gegen sein Elektorat, nehme er ihn in Schutz, verleugne er seine eigenen Worte und die pro-ukrainische Politik der PiS-Regierungsjahre. Ende 2022 hätten noch 97% der Wähler der Vereinigten Rechten die militärische Unterstützung der Ukraine befürwortet. Also, so Kaczyński, habe der Vorsitzende das Thema gewechselt und sich unter dem Vorwand eines Verbots politischer Vereinigungen auf Morawiecki gestürzt, der wenige Tage zuvor noch dargelegt habe, warum sich die Ukraine-Hilfe für Polen gelohnt habe. Das sei ein Weg ins Nichts. Im Wettlauf um Anti-Ukrainismus werde die PiS gegen Grzegorz Braun nicht glaubwürdig sein. In radikaler antisemitischer Rhetorik sei dieser stets authentischer. Kaczyński begeht damit denselben Fehler wie vor einem Jahr, als er sich nach der Präsidentschaftswahl mit Braun und Mensen angelegt habe. Seither sinke die Unterstützung für die PiS stetig, schließt Michał Kaczyński in der Rzeczpospolita. In einem zweiten Beitrag richtet die Rzeczpospolita den Blick auf die Ukraine selbst. Ruslan Schoschen analysiert die Entlassung von Verteidigungsminister Michailo Fedorow und sieht darin ein Symptom einer sich vertiefenden Führungskrise. Präsident Zelensky habe seinen vierten und zugleich wirksamsten Verteidigungsminister der Kriegszeit entlassen. Der 35-jährige Fedorow habe den Präsidenten seit dessen politischen Anfängen begleitet und gelte zweifellos als der erfolgreichste Minister der jüngeren ukrainischen Geschichte. Er habe das elektronische Behördensystem DIA aufgebaut, Elon Musk kurz nach Kriegsbeginn zum Verkauf von Starlink-Terminals bewegt und als Vizepremier und Digitalminister eine Lähmung des Staates durch russische Hacker verhindert. Wir sind ein Team von Technokraten, wir ähneln eher einem IT-Konzern als einem klassischen Ministerium, habe er bereits im Juni 2022 im Gespräch mit Plus Minus gesagt. Nach seinem Wechsel ins Verteidigungsressort im Januar habe Fedorow binnen eines halben Jahres eine schlagkräftige Drohnenarmee aufgebaut, die die besetzte Krim paralysiert und in Russland eine beispiellose Treibstoffkrise ausgelöst habe. Warum verliere er ausgerechnet in diesem für den Krieg entscheidenden Moment sein Amt? Die von ihm vorangetriebene Digitalisierung der Rüstungsindustrie und ihre Ausschreibungen habe, so Schoschen, nicht allen in der Armeeführung gepasst. Sein Gegenspieler sei der Oberbefehlshaber General Oleksandr Sirski gewesen, der auf eine Handsteuerung der Armee setze. Die zuvor erfolgte Entlassung von Regierungschefin Julia Sviridenko, mutmaßt der Autor, habe womöglich nur als Nebelkerze für den weit umstritteneren Schritt gegen Fedorow dienen sollen. Geholfen habe es nicht. Hunderte Menschen hätten am Donnerstag in Kiew und anderen Städten protestiert, sehe Zelensky in dem laut Umfragen hoch angesehenen Fedorow einen möglichen Rivalen, ähnlich wie im 2024 abgesetzten populären General Valery Saouzhny? Im fünften Jahr des Großen Krieges, so Schoschens Fazit, erlebe die Ukraine eine schwere Führungskrise. Zwei entlassene Premiers, vier Verteidigungsminister, ein wegen Korruption beschuldigter Leiter des Präsidialbüros. Gerade diese personellen Fehlentscheidungen und das Gespenst des Chaos in Kiew könnten für die Ukraine gefährlicher werden als die auf der Stelle tretende Armee Wladimir Putins. So Schoschen in der Rzeczpospolita. Und das Wirtschaftsportal Forsal.pl wendet sich einem Langzeitthema zu der Entvölkerung Polens. Zbigniew Bartuś schildert, dass es immer mehr Städte und Gemeinden gäbe, in denen weniger als 10 Kinder pro Jahr zur Welt kämen. Im ersten Halbjahr 2025 habe eine Stadt gar keine einzige Geburt verzeichnet. Damit eine Kommune nicht schrumpfe, brauche es eine Fruchtbarkeitsziffer von 2,1. 2025 habe kein einziger polnischer Ort diesen Wert erreicht, lesen wir. In fast 60% der Städte liege die Ziffer zwischen 0,7 und 1,0. Der Demograf Piotr Szukalski warnt im Blatt, das eigentlich Alarmierende sei nicht allein die niedrigere Geburtenzahl, sondern das langfristige Verharren der Fruchtbarkeit unter dem Reproduktionsniveau. Die Netto-Reproduktionsrate sei auf dem Land von 0,78 auf 0,54, in den Städten von 0,65 auf 0,5 gefallen. Auf dieser Grundlage habe Forsal.pl durchgerechnet, wie Polens Bevölkerung schrumpfen würde, allerdings unter drei bewusst restriktiven Annahmen. Einer dauerhaften Fruchtbarkeitsziffer von 1,0, einem vollständigen Zuwanderungsstopp und einem Verzicht der Polinnen und Polen auf Auswanderung, also genau jenem Szenario, das die nationalistische Rechte anstrebe. Unter diesen Voraussetzungen läge die Einwohnerzahl 2050 zwischen 28 und 31 Millionen, 2060 bei rund 27 Millionen und 2100 nur noch zwischen 13 und 17 Millionen, deutlich unter der UN-Prognose von 19 Millionen. Das Medianalter stiege bis zur Jahrhundertwende auf 57 bis 61 Jahre, lesen wir auf Forsal. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Und bei uns geht es nun nach Ostpolen, genauer gesagt nach Lublin. Die dortige katholische Universität Kul, 1918 gegründet, war stets mehr als eine Kaderschmiede. In einer Vielvölkerstadt wurde sie zum Ort der Begegnung und der Gedankenfreiheit und mit ihr die Germanistik, die hier allen politischen Brüchen zum Trotz Bestand hatte. Heute stellt sich die Frage neu, wer entscheidet sich überhaupt noch für ein Germanistikstudium, vor allem im Osten Polens, und welche Zukunft hat das Fach, wenn Maschinen das Übersetzen übernehmen? Unter anderem darüber hat Wojciech Osiński in Lublin mit der Germanistin Professorin Anna Rutka gesprochen.
Heute erfreut sich die Lubliner Germanistik einer, man kann schon sagen, großen Beliebtheit. Nicht nur an der Marie Curie Skłodowska Universität, sondern vor allem auch hier am hiesigen Lehrstuhl für die deutschsprachige Literatur und Kultur spielen nicht zuletzt auch die österreichisch-jüdischen Beziehungen eine wichtige Rolle. Aber was noch? Worauf darf sich ein junger Mensch freuen, wenn er sich für die Studienrichtung Germanistik an der Katholischen Universität Lublin entscheidet?
Ja, also die Forschungsschwerpunkte unserer Germanistik hier an der KUL umfassen die deutsche und deutschsprachige Literatur vom Mittelalter bis zu der neuesten Gegenwartsliteratur. Also in diesem breiten Spektrum arbeiten wir zu verschiedenen Themen, Forschungsfeldern, wie zum Beispiel religiöse Literatur, kultureller Transfer, Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Medien und ganz besonders Erinnerungskulturen, sowie letztens literarische Darstellungen des russisch-ukrainischen Krieges in der deutschsprachigen polnischen und in der ukrainischen Gegenwartsliteratur und in den bildenden Künsten.
Ja, eine nicht minder bedeutende Rolle spielt hier in der Germanistik an der Katholischen Universität Lublin Medienwissenschaft, auch Literaturkritik, Filmtheorie. Und die Frage, die sich hier aufdrängt: Welche Berufe streben die Absolventen der Germanistik an der KUL an? Ist es trotz der thematischen Vielfalt, die hier angeboten wird, immer noch der klassische Beruf des Übersetzers oder eher in der Wirtschaft? Ja, hier entstehen und sind auch bereits viele deutsche Firmen entstanden.
Ja, jetzt besonders im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und großen Übersetzungssysteme wird es schwieriger, auf diesem Terrain Fuß zu fassen für die Abschließenden. Aber immerhin, ja, ganz stark sind unsere Studierenden im Bereich der Wirtschaft involviert. Da gibt es in der Tat auch hier im Osten Polens zahlreiche Angebote in verschiedensten Berufen, in verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, der Logistik. Viele deutsche Firmen, die auch zwischen Polen, Deutschland, Polen und der Ukraine hier kooperieren, die brauchen natürlich Menschen, die Deutsch sprechen. Also nicht nur Übersetzungsmaschinen, sondern auch Menschen, die mit lebendigen Menschen Kontakte anknüpfen können und auch Texte verstehen. Nicht nur übersetzen können, sondern auch Texte verstehen und kritisch bewerten können. Das sind heutzutage die wichtigsten Bereiche, in denen unsere Absolventinnen und Absolventen tätig sind. Natürlich zum Teil auch Schulen, aber Deutsch erfreut sich einer sinkenden Beliebtheit in den polnischen Schulen. Leider wird nur selten als Zweitsprache angeboten. Wenn schon, dann Sprachschulen, private Sprachschulen. Ja, aber dieser Bereich schrumpft in der letzten Zeit deutlich. Tja, also Wirtschaft und nochmal Wirtschaft. Diese Spezifik wird bei uns natürlich auch gepflegt im Bereich der Lehre. Also da erwähne ich, dass wir viele sogenannte Fachsprachen unterrichten, also so spezielle Sprachen, Deutsch im Büro, Wirtschaftsdeutsch, Deutsch für Juristen, für Mediziner. Also dafür sind wir auch natürlich, da haben wir uns positioniert.
Und dann noch, Sie erwähnten es, wir sind alle Zeugen einer rasanten digitalen Revolution, eines regelrechten KI-Booms, der offenbar erst seine heißeste Phase noch vor sich hat. Nun hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Übersetzer bald hinfällig seien, auch jene, die ins Deutsche übersetzten. Darunter leidet die polnische Germanistik mit Sicherheit. Andererseits hat die Literaturwissenschaft schon viele historische Gewitter überdauert. Aber wie ist es heute? Gibt es immer noch vereinzelt zumindest Studenten, die ein Germanistikstudium anvisieren, aus Liebe zur Literatur, aus Leidenschaft für die Literaturwissenschaft?
Ja, also da muss ich, um ehrlich zu sein, das wäre schön, wenn es so wäre, Das ist ein Wunschbild, das für uns alle, wir pflegen dieses Bild weiterhin, weil es enorm wichtig ist, aber die meisten doch real gesehen kommen, um deutsche Sprache zu erlernen. Das ist das erste Ziel, die Priorität sozusagen. Aber innerhalb des Studiums natürlich, da entscheiden sie sich während ihrer Magisterarbeiten oder Bachelorarbeiten für entweder für Sprachwissenschaft oder für Literaturwissenschaft. Und da bekommen sie sozusagen diesen literarischen Anreiz hier erst vor Ort bei uns, was uns sehr freut, denn wir haben viele Literaturwissenschaftlerinnen zurzeit, die zu verschiedenen Themen interessante Forschungen führen. Also ich würde Ihre Frage damit beantworten, die Liebe kommt erst
auf den zweiten Blick.
Ja, auf den zweiten Blick. Ganz eindeutig. Und um nochmal diese Zeit der KI und der großen Textsysteme aufzunehmen. Ja, natürlich, wir haben in diesem Bereich sehr viele neue Herausforderungen, sehr viele auch Bedrohungen, aber auch Chancen. Ja, was die Philologien anbetrifft, die Philologen, Philologinnen, ich denke, unsere Arbeit wird auch mit der Zeit unverzichtbar sein. Philologen sind Spezialistinnen, Spezialisten für Sprache, Literatur, Kulturtexte. Und da sind die Bedürfnisse stets virulent, um die Texte richtig kritisch zu bewerten, um die Texte zu verifizieren, die Quellen zu verifizieren zum Beispiel, oder Texte zu interpretieren. Das können die Algorithmen nur bedingt durchführen. Also da bin ich sehr zuversichtlich und ich denke, Philologien werden nicht ersetzt, aber die Arbeitsweisen verändern sich und das ist gut so. Die Erschließung von großen Textmengen ist leichter, der Zugang zu historischen Quellen wird dadurch viel leichter gemacht. Das sind eindeutige Chancen. Aber die kritische Bewertung, die Interpretation, die Verifizierung, das sind Bereiche, in denen philologisches Wissen weiterhin sehr gefragt wird.
Ja, aber man fragt sich, kann man sich überhaupt auf diese Veränderung einstellen oder wissen wir noch gar nicht, wo es hinsteuert?
Das ist zum Teil noch, liegt vieles im Unbekannten. Das ist klar, wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt, zumal diese Entwicklung sehr rasant ist. Aber wir stellen uns jetzt schon auf diese Veränderungen ein, sowohl in Forschung als auch in der Lehre. Und wir unterrichten auch den bewussten, den kritischen und verantwortlichen Umgang mit elektronischen Suchmaschinen, mit KI, mit Programmierung. Ja, das sind wichtige Bereiche, die wir auch beackern müssen und wie gesagt, sowohl in Forschung als auch in der Lehre. Aber ich denke, es hält sich weiter und es wird weiterhin wichtig bleiben. Also wir überdauern sicherlich auch die KI-Zeiten. Und
ja, an der KUHL wird vor allem auch katholische Tradition, katholisch geprägte Literatur großgeschrieben. Es gibt seit einigen Jahren eine sehr produktive, fruchtbare Zusammenarbeit mit der polnischen katholischen Mission in Berlin. In der Nähe der Johannesbasilika gibt es das sogenannte Zentrum Polonine. Es gibt die Sommerschule der KUHL und dort wird vor allem Polnisch unterrichtet, beziehungsweise es werden Informationen über polnische Kultur vermittelt. Was glauben Sie, wie ist generell das Interesse an polnischer Kultur in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz?
Ja, generell, also wenn es um Kultur geht, dann ist das nicht jedesmanns Sache, das muss man sehen. Also und dazu noch polnische Kultur, ich denke, es gehört eher zu den Randbereichen des im Fokus generell der deutschen Öffentlichkeit. Aber immerhin, wir haben ja hervorragende Persönlichkeiten, wie Karl Dedecius zum Beispiel, der vermittelt hatte zwischen den Kulturen. An der KUHL zum Beispiel führen wir seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts diese Sommerschule für Polnisch und die war in der ersten Linie in der Tat an die Deutschen gerichtet, also an die Deutschen, die Polnisch lernen wollten.
War das Interesse groß?
Da war das Interesse riesig in den 80er Jahren. In den 80er Jahren aufgrund dieser Polenbegeisterung im Zuge von Solidarność-Bewegung. Das ist aber eine alte Geschichte natürlich. Jetzt bleibt Polen und polnische Kultur etwas für die Besserwisser in Deutschland, für diejenigen, die sich natürlich für so eher für Osten interessieren, die für Ausgewählte, würde ich so sagen, in Einführungszeichen. Aber natürlich so im Bereich der Akademiker, wir pflegen Kontakte zu der Freien Universität Berlin zum Beispiel, zum Kulturforum Österreich. Also da ist der Austausch sehr, sehr lebendig und wir arbeiten zu gemeinsamen Projekten, wie gesagt, zum Beispiel zu der Literatur der zweiten und dritten Nachschor-Generation in der polnischen und in der deutschen Literatur. Wir hatten hier zwei Forschungsprojekte bereits gemacht in der Kooperation mit der Wiadrina-Universität in den Jahren 2008. 2022 und dann ein weiteres Projekt mit der Universität Wuppertal und zum Thema Literatur, jüdisch-deutsche Literatur der zweiten und dritten Generation nach der Shoah.
In diesem Zusammenhang könnte man vielleicht noch etwas anderes fragen. Wir begingen unlängst den 35. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags, der auch bekanntlich den kulturellen und akademischen Austausch regelt, die Förderung von Bildungsprojekten und so weiter. Glauben Sie, dass 35 Jahre später in dieser Hinsicht genug getan wurde oder sollte noch mehr geschehen, gerade auch im universitären Bereich?
Ja, sicherlich, der Bedarf ist sehr groß, aber ich denke, dass das größte Problem ist, dass wir keine Balance haben zwischen dem Interesse der Polen, Polinnen an Deutschland und dem Interesse der deutschen Studierenden an Polen und an der polnischen Sprache. Also solange es dieses Ungleichgewicht gibt, dann denke ich, wird der Austausch auch eher stockend verlaufen. Ja, man muss auch realistisch sein und zugeben, das muss man auch wahrnehmen, dass in den letzten Jahren das Interesse für die deutsche Sprache und für die deutsche Kultur generell auch ein bisschen abgekühlt ist in Polen. Wir haben hier im Osten eher Probleme, die Studentinnen und Studenten für Germanistik zu gewinnen. Da muss man auch klar zugeben, die Situation in Westpolen sieht völlig anders aus, an den großen Germanistiken wie Posen oder Breslau. Also hier sind wir immerhin noch ein Nischenfach, würde ich so sagen. Offensichtlich stecken wir jetzt in der Krise, wir Germanistinnen in Polen, generell aber hier im Osten noch mehr als im Westen.
Mit Professorin Anna Rutka hat Wojciech Hosiński gesprochen, welche bewegte Geschichte hat die Lubliner Germanistik seit ihrer Gründung durchlaufen, welche Rolle spielte sie als geistiges Refugium in kommunistischer Zeit. Mehr dazu und zum jüngsten Projekt der Universität, eine Analyse des russisch-ukrainischen Krieges im Spiegel der polnischen, deutschen und ukrainischen Literatur in der Langfassung des Interviews, morgen im Samstagsprogramm. Schalten Sie ein. Und für heute war es das auch schon wieder aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denisow. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.